Haltet ihr manchmal so inne und überlegt, wie groß eigentlich Gott ist? Was für einem großen Gott dienen wir? Wenn wir das überlegen, er hat die ganze Welt geschaffen, ne? Und dann hat er die Flut über die Welt gebracht. Das hat mich so ein bisschen zu dem Thema auch geführt, weil die Woche habe ich so auf YouTube Videos gefunden, wo ein bisschen erklärt wird, was so bei Noahs Flut passiert ist. Und das ist schon gewaltig, was da passiert ist. Und dann, wenn man in der Bibel weiterliest, hier hört man von Sodom und Gomorra, ne, was er da gemacht hat und was er in Ägypten gemacht hat. Und wenn man sich dann überlegt, Mensch, Gott, der hat ja so viel in der Hand und er lenkt die Weltgeschichte. Und dann hat er die Natur auch noch so entworfen, also dass er einfach bloß fantastisch ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die DNS angucke, ne, also das Erbgut, die Erbinformation, wie die funktioniert, ist einfach, also gerade aus Informatikersicht, total beeindruckend. Ne? Das ist eigentlich was recht Simples, an sich ein recht vom Prinzip her simples Molekül, aber die Informationen, die da drin stecken, sind so in so komplexer Art und Weise zusammengeführt, dass man einfach bloß staunen muss. Aber ich denke, uns würde es sogar imponieren, wenn wir, was weiß ich, sehen würden, dass ein Feuer vom Himmel kommt und ein völlig durchnässtes Opfer mit völlig durchnässtem Brennholz einfach so verzehren würde. Selbst das würde uns, ja, obwohl das bloß was ganz Kleines wäre im Vergleich, ne, das würde uns auch ja wahrscheinlich ziemlich beeindrucken. Und wenn man so versucht, sich trotzdem diese Macht, die eigentlich für den Menschen nicht fassbar ist, sich vorzustellen, ne, er hat jedes Atom unter der Kontrolle. Er gibt uns jeden einzelnen Atemzug, den wir machen. Er hat die Sonne heute früh aufgehen lassen. Ja, ihm gehört alles. Ihm kann man nicht vorschreiben, also niemand kann ihm vorschreiben, was er mit dem, was ihm gehört, zu machen hat. Und ganz besonders, er ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben. Ja, er kann nicht totgehalten werden, ne? Er ist auferstanden. Das feiern wir heute, wie jeden Sonntag. Und wenn man sich das alles überlegt, hoffe ich doch, dass ein jeder von euch auch doch innerlich, je länger man drüber nachdenkt, umso mehr das Bedürfnis bekommt, vor ihm niederzuknien und sich ihm einfach zu ergeben. Gott ist riesengroß. Und wenn man jetzt die Welt betrachtet, kann man in quasi einen Trott reinkommen. Und Petrus gibt uns eine eindringliche Warnung, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, nicht immer weitergehen wird. Und er sagt auch, im Prinzip kann sich das von jetzt auf gleich ändern. Ne, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Ne, also Dinge, ja, das ist im Endeffekt auch der Sinn meiner Predigt, weil das, was ich heute erzähle, weiß eigentlich jeder von uns und es ist hauptsächlich eine Erinnerung und ja, was Bekanntes aufzufrischen und uns in der guten Einstellung, die ich ja in der gesamten Gemeinde auch sehe, zu bestärken und einfach uns neu zu motivieren. Und was die heiligen Propheten vor langer Zeit gesagt haben. Ja, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass ihr in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat da versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Eigentlich Quatsch, wenn man in der Bibel liest, sieht man ganz deutlich, dass nichts so ist wie am Anfang der Schöpfung. Ne? Zwischendurch wurden Adam und Eva aus dem Garten Eden ja, verbannt und dann kam die Flut und das ist eigentlich alles ist total anders als zum Anfang der Schöpfung. Ne? Und ja, Petrus geht da auch drauf ein, ne? Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Also das, was damals war, hat sich plötzlich geändert, war plötzlich anders. Und Gott hat in seiner Kraft ja das, was da war, zerstört. Und jetzt ist ganz wichtig, durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Also eine eindeutige Warnung, dass wir uns nicht einfach so einbilden sollen, dass so wie die Welt jetzt läuft, dass die so weitergeht. Und ja, wir sehen auch, Gott kann streng sein. Ne, wenn wir im Hebräerbrief lesen, da sehen wir Kapitel 10, Vers 28. Ne, schon wenn jemand das Gesetz des Mose gebrochen hat, muss er auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Das ist schon ja, hart. Ne? Und ja, der Hebräer-Schreiber geht da noch drauf ein, was passiert, wenn jemand ja Jesus verstößt, ne? Und wie hart die Strafe dann sein wird. Und im Vers 31 sagt er dann, es wird schrecklich sein, den lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und David zum Beispiel im 2. Samuel 24, der hat damals, erstmal zur Geschichte da, ne? David hat versucht, Israel zählen zu lassen. Und ja, die Dienstbezeichnung war, aber sein Hauptgeneral, ne, der Joab, der hat gesagt, das ist vielleicht nicht so gut, vertrau lieber darauf, dass Gott dein Herr in ausreichender Größe ja da hat. Und David hat gesagt, nein, ich will, dass wir jetzt die Leute zählen. Und es hat relativ lange gedauert, 9 Monate hat es gedauert, das ganze Volk zu zählen. Aber nachdem das dann fertig war, merkt David, das war jetzt nie so gut. Und er sieht seinen Fehler ein und betet zu Gott. Er bittet um Vergebung. Und Gott schickt Gad, den Propheten, mit einer Botschaft an David. Und da gibt Gad die Auswahl, also Gott gibt die Auswahl, Gad überbringt das nur, ob David eine 7-jährige Hungersnot oder 3 Monate vor seinen Verfolgern fliehen will oder 3 Tage lang die Pest im Land wüten soll. Und David entscheidet sich für die letzte Variante und sagt dann, ich habe große Angst, dann will ich lieber in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist groß. In die Hand von Menschen will ich nicht geraten. Also obwohl es schrecklich ist, und David hat das sicherlich auch schon erkannt zu dem Zeitpunkt, dass es schrecklich ist, in die Hand ja, Gottes zu fallen, hat er gesagt, das ist immer noch besser für mich, weil Gott hat auch großes Erbarmen. Und wir haben ja auch ein Lied, da singen wir. Also da ist die Frage, ne, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Und die Antwort darauf ist, ja, nie tiefer als in Gottes Hand. Und daran sieht man eigentlich auch, ja, wenn man in Gottes Hände fällt, kann es schrecklich sein, Muss es aber nicht. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob man noch ungesühnte Schuld mit sich trägt oder nicht. Und ja, im Alltag, ja, wie schon erwähnt, passiert das schnell, dass man mal in so einen Trott reinkommt. Ja, so wie es heute ist, es so, wie es gestern gewesen ist, also wird es morgen so sein, wie es heute ist. Aber wir wissen auch, dass ja, es kommt zum Schluss ein Gericht und nur wer ausharrt bis zum Ende, wird auch bei Gott sein können. Und ja, die Stellen, die ich jetzt vorgelesen habe und erwähnt habe, sollen uns nicht übermäßig Angst machen, sondern sollen uns einfach zeigen, ja, logisch, es ist keine Sache, die Sache Gottes ist keine Sache, die wir auf die leichte Schulter nehmen sollen, sondern das ist schon was Ernstes. Und André hat uns letzte Woche daran erinnert, dass wir uns vom Ziel nicht ablenken lassen sollen. Es wurde heute auch schon öfters so in einem Nebensatz mit erwähnt und aufgegriffen. Ne? Wir wollen uns auf das Ziel fokussieren, wir wollen uns nicht ablenken lassen. Und warum hat uns das André erzählt? Also ich gehe mal davon aus, einfach weil er will, dass von uns alle bei Gott in der Ewigkeit im Reich Gottes ankommen und jeder seinen Platz im Reich Gottes in der Ewigkeit also einnehmen wird. Und ja, André hat gerade Daumen hoch gezeigt, da habe ich also voll ins Schwarze getroffen. Und ja, unterm Strich ist es ja das, was wir wollen. Wir wollen gemeinsam mit möglichst allen Menschen ja, in das Reich Gottes in der Ewigkeit sein. Und ja, es sieht mir so aus, als wenn Jesus in seiner Bergpredigt uns eine Strategie verrät, wie wir das schaffen, dass wir uns nicht ablenken lassen und auf das Ziel zugehen. Jesus, ja, gibt uns eine praktische Strategie. Und ich fange ein Stückchen zeitlicher an, als der Olaf das gelesen hat. Jesus erzählt von den Reichtümern, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Ja, das sind diese Ablenkungen, die Reichtümer auf der Erde. Ne? Und Jesus sagt, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt also, um einfach das Beispiel von André letzte Woche aufzugreifen, weil das ist ein schönes Beispiel gewesen mit dem Urlaub, die Familie einfach heimfahren zu lassen und im Urlaubsort zu bleiben. Ja, wenn dein Herz, wenn du wirklich auch bei deiner Familie sein willst, lässt du deine Familie halt nicht einfach wieder nach Hause fahren, sondern fährst mit. Ne? Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Jesus deutet hier schon darauf hin, dass wir auf den Schatz im Himmel bedacht sein sollen und uns darauf konzentrieren sollen. Und er erklärt das weiter, dass im Endeffekt da, wo wir hinschauen, ne, darauf konzentrieren wir uns, dahin gehen wir. Und wenn wir mit den Augen, also im übertragenen Sinne halt auch mit unseren Gedanken, bei irgendwas sind, dann steuern wir darauf zu. Das ist auch ganz praktisch so. Ich habe mal ein Verkehrssicherheitstraining gemacht und da drinnen hat der Lehrer immer wieder darauf aufmerksam gemacht, schaut dorthin, wo ihr mit dem Auto langfahren wollt. Das heißt also, wenn eine Kollision droht, dann nicht das Auto angucken, wo man gleich draufstoßen würde, sondern an dem Auto vorbeigucken. Und das funktioniert tatsächlich. Man lenkt automatisch mit dem Auto, selbst mit dem Auto lenkt man automatisch dorthin, wo man hinguckt. Ne? Und so ist es im Endeffekt auch im Leben. Das zieht sich im Endeffekt durch die ganze Welt. Ne? Dort, wo man hinguckt, dort steuert man automatisch hin. Und ja, Jesus sagt auch, niemand kann gleichzeitig zwei zwei Herren dienen. Ne? Also wir können ja, also wir sind keine Chamäleons, wir können auch nicht auf zwei Dinge gleichzeitig schauen. Ne? Und umso eindringlicher ist es, dass wir auf die wichtige Sache gucken. Und in dem Kontext geht dann Jesus weiter und sagt eben, weil man eben auf das Wichtige schauen soll, ne, und das, worauf man sich konzentriert, dorthin steuert man auch, sagt er, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben, das, was auf der Erde ist, sondern er sagt uns, kümmert euch um das, was im Himmel ist. Ja, hier, das ist dann ab Vers 31, ne? Vers 33 dann, ne? Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit geben. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Ne? Jesus gibt hier den praktischen Tipp, wir sollen unsere Gedanken auf das konzentrieren, was wichtig ist. Ach, jetzt habe ich nicht auf mein Blatt geguckt. Da habe ich bestimmt irgendwas ausgelassen. Genau, wir sollen überlegen, bekomme ich meinen Anteil am Reich Gottes oder werde ich ausgesperrt sein? Wir wissen, dass wenn wir die Gerechtigkeit des Herrn angezogen haben, dass wir Anteil bekommen werden. Jesus warnt eben davor, von alltäglichen Dingen sich ablenken zu lassen. Und wir sollen intensiver darüber nachdenken, wo wir die Ewigkeit verbringen und nicht, wo wir den morgigen Tag verbringen. Und ich frage mich noch zusätzlich, ne, weil Jesus ja erwähnt, wer kann durch das Sorgen machen, ja, sein Leben verlängern. Ich frage mich allerdings, ne, selbst wenn ich durch das Sorgen machen mein Leben verlängern könnte, was würde mir das nützen? Was würde mir ein längeres Leben nützen, wenn ich in der Ewigkeit dann doch nicht bei Gott wäre? Ne? Dann nutzt mir ein langes Leben auch nicht, weil irgendwann ist selbst ein langes Leben vorbei. Nur das ewige Leben dauert ewig. Und ja, wenn wir jetzt auf David zum Beispiel gucken, da wo er sein Volk zählen lassen hat, ist es ja auch so, er hat sein Volk zählen lassen, weil er eben nicht mehr darauf vertraut hat, dass Gott das Heer genügend stark gemacht hat. Er wollte sich eben auf die Anzahl der Männer, die er in Israel hat, stützen und quasi sich auf menschliche Kontrolle verlassen, anstatt auf den Herrn zu verlassen. Und er hat sich nicht mehr im Endeffekt auf Gott konzentriert, sondern auf seine militärische Stärke. David hat seinen Fehler eingesehen. Der Fehler hatte harte irdische Konsequenzen. Aber Gott ist mit David trotzdem auch gnädig gewesen. Und und wir sollten uns auch immer fragen, wo wir unsere Schätze sammeln, wo wir unser Vertrauen drauf legen. Und ob zum Beispiel unser Stand im Reich Gottes uns wichtiger war als das Mittagessen. Es gibt noch einige andere Sachen, die uns im Alltag plötzlich mal wichtiger werden könnten als das Reich Gottes. Aber wir könnten ja, ein Vorschlag von mir, uns zum Beispiel die Uhr stellen und immer zur vollen Stunde mal darüber überlegen, wie das eigentlich in der letzten Stunde diesbezüglich aussah. Oder wenn man einen anderen Tagesrhythmus hat, an irgendwelchen Dingen dann doch festmachen, wo man sagt, okay, wie war das jetzt in der letzten Stunde oder letzten zwei Stunden oder so? Wie weit oben auf der Rangliste war das Reich Gottes für mich jetzt? Was wir auch machen können, ist zum Beispiel eine Abendgewohnheit einführen. Und ich denke, der ein oder andere hat die auch schon, sich einfach im Nachhinein den Tag zu bewerten und zu überlegen, wie wichtig war mir das Reich Gottes heute und das Ergebnis davon, ne, auch im Gebet mit Gott zu besprechen. Und so ist die Frage, ist es mir wichtiger, gesund zu sein oder auf dem Weg in den Himmel zu Gott? oder bei der Vorbereitung zu der Predigt, also jetzt in den letzten Tagen, am Freitag, ne, macht man sich ja so schön Gedanken und denkt, ja, jetzt, ich bereite mich auf die Predigt vor und da schaffe ich das jetzt auch die ganze Zeit, das Reich Gottes wirklich an oberste Stelle zu setzen. Und wie das halt immer so ist, ne, hat Gott immer so Methoden, um uns vor Hochmut zu bewahren. Und siehe da, ich habe wieder mal beim Autofahren nicht ganz aufgepasst und einen Freitag bin ich zu nah an Bordstein gefahren und habe wieder mal einen platten Reifen. Also ja, das war natürlich gleich der erste Punkt, wo ich ausprobieren konnte und mich überprüfen konnte, wie weit oben steht denn eigentlich das Reich Gottes für mich. Und dadurch, dass ich schon mal so einen platten Reifen hatte und auch am gleichen Rad und wusste, dass ich auch Abschleppdienst rufen kann und was weiß ich nicht und was ich da alles, also was jetzt alles so auf mich zukommt, das war nicht überraschend. Das war sozusagen noch eine leichte Lektion von Gott. Da ist auch das Reich Gottes nicht ganz so weit runtergerutscht, aber ich befürchte, wenn es jetzt ein richtiger Unfall mit einem anderen Auto gewesen wäre oder so, da hätte ich wahrscheinlich schon mehr zu rudern gehabt, um das Reich Gottes wirklich auf der obersten Liste zu haben. Also ist dann die Frage, ne? Wie klingt das, wenn man so sagen kann? Ja, mein Auto hat einen Platten, aber Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit mit Gott. Ja, es wird schon schwieriger zu sagen dann, ne? Ich habe gerade einen Unfall gebaut und habe ein anderes Auto kaputt gemacht noch. Aber Hauptsache, ich bin der Ewigkeit bei Gott. Ich bin krank geworden. Aber Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Ich darf nicht raus, ich wäre langsam zu Hause verrückt und unruhig. Aber Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Deine Nase gefällt mir nicht. Aber Hauptsache, wir beide sind schlussendlich in der Ewigkeit bei Gott. Du bist nicht getauft. Hauptsache, du bist in der Ewigkeit. Moment. Moment. Da hat jemand was versucht einzuschleusen. Denn, ja, gerade zum dem Thema, ne, also wenn die Bibel sich eindeutig zu einem Thema äußert, dann ist die Bibel super eindeutig zu dem, was nötig ist, um in das Reich Gottes zu kommen. Ne, da ist, also ja, wenn die Bibel sich zu einem Thema eindeutig äußert, dann ist es das Thema. Und wir müssen aufpassen, ne, dass wir seine Nachricht nicht kompromittieren, also nicht verfälschen und irgendwas Schönes draus machen. Weil wenn wir das tun, müssen wir aufpassen, haben wir dann nicht schon unser Ansehen vor den Menschen höher priorisiert als das Reich Gottes? Weil in dem Moment, weil es ist, du bist nicht getauft, dann ist der andere ja nicht in Ewigkeit bei Gott. Das Eigentliche, was man sagen müsste, ist, es ist mir vielleicht unangenehm, dich darauf hinzuweisen, dass man nur in der Taufe Christus anziehen kann und damit seine damit Gott seine Gerechtigkeit sieht, wenn er auf uns schaut und dann entsprechend richtet. Und du magst mich vielleicht danach nicht mehr, wenn ich das gesagt habe. Und du nimmst Anstoß an der Sache. Aber Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch da wärst. Es ist klar, dass der zweite Teil bei der Kommunikation mit dem anderen auch ankommen muss. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch da wärst. Ist natürlich dann am besten durch persönlichen Kontakt. Also ich sage jetzt nicht, dass wir zu allen mit der Tür ins Haus fallen sollen, sondern dass wir natürlich mit jedem Menschen so reden sollen, wie derjenige das braucht. Aber dass wir das mit der Einstellung tun, ne? Selbst wenn uns, also manchmal ist es uns halt unangenehm, jemanden darauf hinzuweisen, weil das dann auf uns zurückkommt. Aber das ist doch völlig egal. Wichtig ist doch das Reich Gottes. Und ja, es geht nicht darum, in dem Fall zum Beispiel, Hauptsache, also ich bin krank geworden, aber Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Da geht es nicht darum, nicht gesund sein zu wollen, sondern es geht darum, worauf fokussiere ich mich? Worauf habe ich meine Acht? Ne? Weil ich konzentriere mich auf das, was wichtig ist. Und wenn das mal wegfällt, ne? Also ich versuche gesund zu sein, klar, logisch, wünscht sich auch jeder, dass alle anderen gesund sind. Aber wenn das mal wegfällt, dann ist das so eine Frage, wo habe ich meinen Fokus drauf? Wenn ich auf die Sache, die wegfällt, meinen Fokus habe, dann komme ich durcheinander, dann verliere ich Orientierung. Wenn aber ich auf das Wichtige, auf das Reich Gottes mich konzentriert habe und dann was wegbricht, wie zum Beispiel Gesundheit, dann habe ich was, wo ich mich orientieren kann und laufe nicht sofort in die Irre, wenn mal was passiert. Und natürlich passieren Fehler. Natürlich passiert uns das ab und zu mal, dass in unserer Prioritätsliste das Reich Gottes nach unten rutscht. Aber dafür haben wir auch einen gnädigen Gott, dessen Gnade so groß ist, wie seine Macht groß ist. Ne? Gott hat die Flut über die Welt gebracht und das war ja eine gigantische Katastrophe. Aber er hat auch Noah und seine Familie dadurch behütet. Gott hat ja Sodom und Gomorra dem Erdboden gleichgemacht. Aber er hat Lot vorher rausgeholt. Gott hat die Plagen über Ägypten kommen lassen. Passen wir auf, dass wir unsere Herzen nicht verhärten und uns auf irdische Dinge stützen. Gott richtet zwar mit unendlicher Härte und Kraft, aber er hat uns ein Opfer mit unendlicher Sühnewirkung bereitgestellt. Und das ist wichtig zu wissen. Das sollen wir nutzen, darauf sollen wir uns ja konzentrieren. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt auch ja mit der Nase drauf gestoßen, dass wir uns darauf konzentrieren sollen, wo werden wir in der Ewigkeit sein. Ne? Nicht, wo werden wir morgen sein. Vielleicht sind wir morgen nicht mehr. Vielleicht kommt der Herr bis morgen irgendwie wieder. Weiß man alles nicht. Wichtig ist, wo sitzen wir in der Ewigkeit. Ja, lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, großer Gott, Vater, du hast die Welt geschaffen und wir ja, stehen voller Erstaunen davor und sehen deine große Kraft. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass wir dich als Freund bezeichnen dürfen, dass wir zu deiner Familie gehören, dass du ja, uns unsere Schuld durch Jesus vergeben hast, dass wir ja in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Vater, wir danken dir für deine große Gnade, die du uns ja zuteil werden lässt. Wir wissen, wir haben das nicht verdient, aber ja, wir klammern uns daran, denn du bist ja großzügig und gnädig. Vater, wir bitten dich, dass du uns Tag um Tag hilfst, dass wir uns auf dein Reich konzentrieren, dass wir ja, die Wichtigkeit deines Reichs für uns erkennen, dass wir ja jeden Tag überlegen, ja, was dein Reich ist und ja, wie deine Gerechtigkeit aussieht und dass wir uns immer damit beschäftigen und ja, uns von den alltäglichen Dingen nicht ablenken lassen. Vater, wir danken dir dafür, dass du ja, uns durch dein Wort lehrst und dass wir immer mehr von dir erfahren können. Vater, wir danken dir dafür, dass du für uns da bist und loben und preisen dich durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Heiland und Retter.